Wir haben morgen noch die Erzählung der Begegnung des Auferstandenen am Abend des Ostertages. Aber ich wollte heute Abend Johannes 21 noch einmal mit Ihnen lesen. Ganz wunderbarer Schluss des Johannesevangeliums, Johannes 21. Der Auferstandene am See Tiberias, der See Tiberias, ist der See Genezareth. Es war damals so, dass die Juden ungern See Tiberias genannt hat, weil das nach dem römischen Kaiser genannt war. Und für sie war der See Genezareth das liebere Wort. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es sind einige Tage jetzt nach der Auferstehung vergangen. Die Jünger sind wieder zurück in ihre Arbeit, in den Alltag hinein. Das normale Leben brach wieder an. Ostern liegt zurück. Und der normale Arbeitstag ist wieder da. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. 7 ist immer eine schöne Zahl, bedeutet immer ein Stück Vollkommenheit, die vertritt die Gruppe. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, ist Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, Herr ist immer große Messias, der Weltenherrscher, der Kyrios, gürtete Petrus sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und ein Brot. Spricht Jesus ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Die Jünger gehen nach diesen aufregenden Ostertagen wieder zurück nach Galiläa. Die Zeit mit Jesus ist vorüber, und was bleibt? Sie machen dort weiter, wo sie einst aufgehört haben, wie Jesus sie gerufen hat, nehmen ihre Netze und fahren wieder hinaus, wie die Fischer es immer tun bei Nacht. Es ist dieser See Genezareth, an dem sie so viel erlebt hatten. Dort war Jesus ja einst in den Kahn gestiegen und hatte gepredigt in den Kahn, der Simon Petrus gehörte, weil Jesus so gedrängt war von den vielen Menschen, und das hat er als Kanzel benutzt. Und am Ende dieser Predigt, Petrus hat ja offenbar nicht viel mitgenommen, oder hat er gerade viel mitgenommen, wir wissen es nicht, da sagt Jesus ihm: Fahr hinaus am helllichten Tag und wirf die Netze aus, ein Unsinn, bei dem klaren Wasser. aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und dann konnte er die Netze nicht mehr ziehen. Und wie er an das Ufer kommt, wirft er sich vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh mir vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, steh auf, du wirst ein Menschenfischer werden. Das ist auch der See Genezareth, wo Jesus im Sturm unterwegs war. Und die schrien, wir gehen unter. Und Jesus stand im schwankenden Boot auf und sprach, schweig und verstumme. Und der See wurde ganz still. Aber auch dort, wo die Jünger allein waren auf dem See, Jesus hat sie vorausgeschickt und der Sturm kam. Und die Jünger meinten, es sei ein Gespenst. Sie erkennen mit ihren Augen Jesus gar nicht im Dunkel der Nacht. Und als Petrus merkt, es ist Jesus, sagt er, wenn du mir befiehlst, dann kann ich auf den See treten. Und Jesus sagt, komm. Und er tritt auf das Wasser. Und dann hat er Angst, wie eine Welle kommt und schreit, Herr, ich sinke. Und Jesus nimmt ihn bei der Hand. Und er tritt wieder ins Boot. Dieser See, in dem sich Jesus immer wieder offenbarte, aber jetzt sind sie zurück. Und jetzt ist der Alltag da und das kennen sie. Ich weiß nicht, was sie zu Hause wieder erwartet, wenn sie nach Hause kommen. Die Kranken unter uns, die haben wieder ihre Arzttermine. Die Sorgen, wie das weitergeht, die schlaflosen Nächte. Die, die im Berufsleben sind, die erleben den Frust. Wir kennen das ja. Die Schwierigkeiten in der Familie. Aber es ist ganz besonders auch für den Dienst, den Jesus ja immer wieder genannt hat, mit dem Fischen. Menschenfischen. Den Dienst, den wir haben, von Jesus aufgetragen, andere Menschen zu ihm zu führen. Und wissen Sie, dass das ein sehr frustrierender Dienst ist. Dass man da arbeitet und arbeitet und oft keine Frucht sieht. Das wissen alle, die in diesem Dienst stehen, ob sie im Kindergarten arbeiten oder in der Diakonie sind. Das wissen alle, die jetzt in der Mission sind. Man spürt nur Ablehnung in der Jugendarbeit, es kommt niemand, man lädt ein und man ist frustriert im Reiche Gottes. Johannes hat sicher diese Geschichte, die eine wirkliche erlebte Geschichte war, ganz besonders ans Ende seines Evangeliums angefügt, weil er ja in ganz besonderer Weise noch die erste Christenheit miterlebt habe. Er war ja noch mit über 90 Jahren in der Gemeinde Ephesus als Presbyter, im hohen Alter, und hat miterlebt, wie die schreckliche Verfolgung unter Domitian losbrach. Domitian war ein ganz grässlicher Christenzerstörer, viel schlimmer noch als Nero. Und er hat die gejagt. Der römische Dichter Plinius sagt, er sei eine Höllenbestie gewesen. Und Johannes hat er nicht umgebracht. Johannes hat er auf die Insel Patmos verbannt. Und dort hat er Johannes den Lauf der Weltgeschichte gesehen, die unheimliche Geschichte, wie die Weltmächte toben. Müssen Sie immer dran denken, in unseren Tagen hat ja Jesus uns verboten, wir sollten Zeit und Stunde nichts wissen. Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, weil viele wollen immer in der Offenbarung genau ausdeuten, was kommt. Aber wir erleben viel von den Stürmen, von den antichristlichen Mächten, die toben, von den Gottesgerichten, die über diese Welt hinweggehen, wie Menschen wüten. Dieses brausende, aufgewühlte Völkermeer. Und da stehen Christen mit drin und heute besonders in der Angst, was kommt, was erreichen wir. Es hat mich beeindruckt, wie ich einmal auf Bali den Roger Lewis kennenlernte, der gehörte zu der ersten Generation der Wycliffe, der Chicago Bible School, wo auch diese Auka-Missionare dabei waren. 40 Jahre auf Bali gearbeitet und keine Frucht. Hat im großen Bali Beach Hotel abends Gottesdienst gehalten, wir waren zu fünft. Und interessant, wie er durchgehalten hat und wusste, dass die Frucht kommt. Wir meinen ja immer, das müsste so schnell gehen, Schlag auf Schlag. Und da gibt es so Rezepte von wachsenden Gemeinden, das ist alles Schrott. Glauben Sie doch nicht dran. Sondern es ist, dass der Herr uns sehr lange warten lässt. So wie damals, wo diese Jünger Jesu am See Genezareth die ganze Nacht fischen. Und das ist ein Bild, wie wir oft im Kampfe stehen. Und ich will das Ihnen immer wieder sagen, weil das ein ganz großes Unglück ist in der Gemeinde Jesu, dass sie sagen, wir sind ja bloß noch so wenige. Ja. Aber wenn wir Jünger Jesu sind, sind wir ganz stark. Wir haben ja Jesus in der Mitte. Das ist das Entscheidende. Und Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, braucht gar nicht viel. Und da gibt es nichts vergeblich. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wo steht es denn am Ende des Auferstehungskapitels? 1. Korinther 15, Vers 58. Wisst, dass eure Arbeit nie vergeblich ist. Aber das gehört zu unserem Dienst. Einer unserer schwäbischen großen evangelikalen Zeugen, der Großes geleistet hat, Sie alle kennen ihn, ich sage den Namen bewusst nicht, der hat eines Tages im großen Frust Holz gehackt und sagt, dann weiß ich wenigstens, was rauskommt. Weil aus der ganzen anderen Arbeit nichts rauskam, obwohl Sie alle wissen, dass das ein reich gesegneter Mann des Reiches Gottes war. Das überfällt uns immer wieder. Ist das nicht alles umsonst? Sie haben der schönen Biografie von Annie Hahn gefunden, die ist mir schon früher sehr wichtig geworden. Sie kriegen ja die Bücher immer über Booklook, wenn Sie das suchen. Ganz wunderbar, die Frau des Märtyrers Drogotan, der 1919 von den Bolschewisten in Riga ermordet wurde, damals nach dem Ersten Weltkrieg. Und der war 43 Jahre alt, und die haben ja damals beschlossen, wir bringen uns nicht in Sicherheit. Das hat sich ja abgezeichnet, dass da die Bolschewiken Geiseln nehmen. Wir wissen ja, wie das heute mit den Geiseln ist. Und Hahn hat gesagt, ein Hirte darf nicht fliehen, er muss bei der Herde bleiben. Und die Annie Hahn hat nach dem Tod ihres Mannes dann gesagt, ich war in ganz tiefen Depressionen. Ich konnte die Lieder im Gottesdienst immer mitsingen. Wenn mich der Gedanke befallen hat, war es nicht falsch, dass ich meinen Mann so in das Martyrium laufen ließ. Und sie hat gesagt, menschlicher Trost hat mich nicht mehr erreicht. In diesen Tiefen habe ich meinem Mann nicht falsch geraten. Und dann kam der nächste Gottesdienst und sie konnte das Lied nicht singen. Es ist ganz gut, wenn wir sagen, dass auch glaubende Menschen Anfechtungen hatten. Dann hat sie in den Aufzeichnungen ihres Mannes eine Notiz, eine Predigtnotiz gefallen. Der einzige Ort, wo man das dennoch des Glaubens für alle Fälle lernt, das ist Golgatha. Und da bleibt das, Jesus, der uns gerecht macht. Und das muss Sie auch bewegen, wenn Sie denken, ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht. Aber Jesus starb für mich und das ist mein Trost. In den Orten, in den Zeiten der Frustration, der Schwierigkeiten, auch wenn uns andere angreifen. Und dann kommt der Moment, im Morgengrauen steht plötzlich Jesus am Ufer. Wissen Sie das? Sie erkennen Jesus nicht. Das ist ein Mann am Ufer, aber gibt's. Es passiert uns ja ganz oft, schweren Krankenzeiten, wo meinen wir, seien von Gott verlassen, wissen Sie, dass Jesus da ist, alle Tage, bis an der Weltende. Wir meinen immer wieder, es sei ein Problem unserer Augen, es sei viel besser, wenn man Jesus sehen könnte. Aber gerade die Auferstehungsberichte zeigen uns ja, dass die Augen gar nicht geholfen haben. Die Maria von Magdala hat gemeint, Jesus sei der Gärtner. Entschuldigung. Wenn das so schwierig ist, einen Auferstanden mit den Augen zu erkennen. Aber wir erkennen es oft gar nicht, dass Jesus da ist in den Stunden der Frustration, der Mutlosigkeit. Und das müssen Sie ganz besonders denen sagen, die im Missionsdienst sind. Ich habe immer mit den Missionaren rumgestritten, die sagen, wir wissen gar nicht, was zu schreiben, sondern sagen, ihr müsst von euren Frustrationen schreiben. Dass wir sagen, wir hören auf, es hat gar keinen Wert, jetzt sind wir 3 Jahre da. Was kommt denn raus? Eure Ablehnung? Das ist ja oft so schwer, die Ablehnung aus Rassenstolz der Afrikaner und was das alles ist und der Neid des Geldes und was ja alles also mitspielen mag, damit ihr sie trösten könnt. Das dürft ihr wissen, das ist nie falsch, dass er es ihnen sagt, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und da kann man es schaffen wie ein Pferd, aber man merkt, ich kann das nicht mit meiner Kraft durchreißen. Es ist so wichtig, dass alle Programme, die wir haben, wie man Menschen zu Jesus führt oder wie man heute Gemeinde baut, alle falsch sind. Es ist der Herr. Es ist nie einer von uns gewesen. Wir sind nur die Wasserträger. Wir sind nur die Werkzeuge, aber nie anders. Das wissen Sie, es war immer so. War beim Paulus nie anders, war bei Johannes nicht anders. Und das ist so in dieser schweren Dinge, wenn wir da drin sind in Depression, das ist gut, dass wir das immer wieder erleben. Das sollten wir gar nicht verschweigen, da sollten wir offen drüber reden, gerade weil es da in der Bibel noch steht, nach den Ostertagen kommt das. Das Erkennen, ich habe da die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, fix und fertig. Ich kann nichts, bedrückt, Kopfweh, Schmerzen, müde, enttäuscht. Dann sind all die Schwierigkeiten noch da und die körperlichen Krisen. Und es ist Johannes, der es als erster merkt. Es ist der Herr, Jesus. Es ist ganz wunderbar, sehen Sie, wenn Sie das sagen, bitte immer wieder, und wenn Sie auf der Intensivstation liegen, was ist das, wenn einer kommt und sagt, aber Jesus ist da. Er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der den Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Das ist so wichtig, dass wir das lernen, auf Jesus zu blicken und zu wissen, er ist da. Und so herrlich, dass sein Wort lebendig ist und dass sein Wort nicht gebrochen werden kann. Ich darf das nochmal sagen. Sie werden das erleben, wie plötzlich Worte aus der Schrift zu Ihnen reden, wie Sie es gar nie erkannt haben, in einer Tiefe von ganz großem Ausmaß. Ungestüm, jeder verschieden, der Petrus, der Kraul da ans Ufer, der Johannes bleibt sitzen im Boot. Wir sind ganz verschieden, auch in unserem Dienst für Jesus. Aber der Petrus hat ja noch die Not gehabt, dass da diese Schuld war, wie er Jesus in der Passionsnacht verleugnet hat. Das kommt uns immer in den Begegnungen mit Jesus vor. Es kommt ja dann nachher, am nächsten Sonntag bin ich in der Eidlinger Versammlung und das ist so schön, da will ich über das sprechen, hast du mich lieb? Das ist Jesus das Allerwichtigste. Hast du mich lieb, Petrus? Dreimal. Hast du Jesus lieb? Wissen Sie, was das Allerwichtigste ist? Das ist die Spitze des Glaubens. Wird viel zu wenig davon gesprochen. Diese ganz wunderbare Sehnsucht nach Jesus. Wenn Sie abends einschlafen, gute Nacht, lieber Heiland, ich hab dich lieb. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus, mein. Man hat das oft weggetan, es kommt ja ganz oft in der Bibel vor. Die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. War die Deborah, eine tolle Frau. Richterin in Israel, keine Quotenfrau. Die war wirklich durch ihre, war überall von den Männern anerkannt. Und hat dort im Krieg auch noch die Männer zum Mut angestiftet, eine tolle Frau. Du sollst Gott lieb haben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüse. Das wichtigste Gebot, die Liebe zu Gott. Ihn über alles lieben. Ganz ehrlich, das ist nachher, das kommt dann in diesem Kapitel anschließend noch. Aber so wunderbar ist, dass Jesus das Gespräch anfängt und sagt in einer liebevollen Weise, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ja, wir denken ja in diesem Augenblick, das sei nicht wichtig, aber ist auch interessant, wir finden das noch einmal ganz arg schön, bei der Bekehrung des Saulus, als der Ananias kommt, wissen Sie, was er als erstes gemacht hat? Hat was gekocht? Ist das wichtig? Ja. Ist auch wichtig, wenn Menschen in der Tiefe der Depression sind. Iss. Wir sehen es bei Elia in der Wüste, wo er sterben will. Kommt der Engel und sagt, nimm und iss. Da war das Gerstenbrot gelegen. Die leiblichen Dinge gehören auch dazu. Wir haben das an diesen Tagen hier wunderbar erlebt, auch in der Versorgung. Das ist ein Stück auch des geistlichen Segens, den wir dann mitbekommen. Und Jesus sieht all die Nöte, die uns bewegen, auch die körperlichen Nöte, die Schwachheiten unseres Lebens, das darf uns bewegen. Und Kinder, habt ihr nichts zu essen. Und man darf den ganzen Mangel bei Jesus sagen, es ist nie eine Schande. Ich habe immer in diesen Tagen den Eindruck, viele Christen, die wollen Jesus immer sagen, was sie alles Tolles haben. Wir haben ein tolles Examen abgelegt in der Bibelschule und wir sind topfit. Brauchst du nicht sein. Er kennt das ganze Elend. Und er hat uns ja nur berufen, weil er unseren Mangel ausfüllt. Wir müssen doch bei Jesus gar nichts machen. Und das Wunderbare, dass Jesus so viel wirken kann durch schwache Werkzeuge, und das sind wir. Je schwächer wir sind, umso herrlicher. Und wir dürfen es ihm sagen. Und dann ist es das Wort von Jesus, dass er spricht, wirft eure Netze aus. Wieder. Das Wort, das tut, wozu es gesandt ist. Kommt nicht leer zurück. Schon bei der Berufung, bei der Berufung des Simon Petrus war es so, obwohl es eigentlich unsinnig war, am helllichten Tag die Netze auszuwerfen. Sein Wort wirkt. Und das Wort ist das Stärkste, was uns Jesus in die Hand gibt. Bleiben Sie bei seinem Wort. Ich darf noch mal sagen, das sind die wichtigsten Versammlungen, die wir haben, weil wir um das Wort Gottes uns versammeln. Wie hat Martin Luther gesagt, im Vorredner der Deutschen Messe, was die ideale Form des Gottesdienstes ist, wo man sich nur mit Gebet und Lesen des Wortes Gottes beschäftigt, in der Vorrede zur Deutschen Messe, da bräuchte es nicht viel Gesänges. Am Gesänge kommen wir ja immer übereinander, über die Musikstile. Aber das Wort miteinander lesen, im Hauskreis, austauschen und nicht die Probleme wälzen, sondern das, was du entdeckst im Wort, teilt das den anderen mit, das ist für die anderen eine Speise. Und das Wort geschieht, das erlebten die Jünger plötzlich und dann ziehen sie das Netz, sie brauchen nur die Hilfe der anderen. Und erst da geht es dem Petrus richtig, wird es ihm bewusst, es ist der Herr. Das so war so bei seiner Berufung, sondern so bleibt es auch nach der Auferstehung, dass der Herr da ist. Und sie stiegen aus und Jesus sagt, bringt etwas von den Fischen. Und dann bringen sie die Netze und sie zählen die Fische und es sind 153. Wunderbar. Nicht nur große Erfolge, aber das auch das, was aus der ganzen Arbeit herauskommt, der Herr ja alles in seinem Plan hat. Und das ist, was er erfolgt hat. Und das ist so schön, dass man vor Jesus immer seine Ohnmacht bekennen kann. Sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Wäre es unserem König gleich, unser Herr tut Wunderwerke. Sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan. Und wenn Sie in den Krisen, in den Gemeinden und der Gemeinschaft sind, wissen Sie, zum Herrn zurück. Sein Wort hören und ihm dienen. Und er darf das dann machen, wie es gehen soll, in der großen Liebe. Er weiß alles und er hat die Kraft und die Wundermacht, Segen zu geben. Hat mich immer fasziniert. Wenn wir zusammenkommen, oft in den großen Krisen, auch in den Gemeinden und dann mit den Verantwortlichen zusammen sind, das ist schön, wenn man auf die Knie geht und sagt, Herr, wir wissen immer weiter. Und dann schenkt der Herr auf einmal die offenen Türen und macht es. Und dann halten sie das Mahl miteinander. Das ist nicht alles auch schon so, wie man es dann wieder erlebt, dass der Herr uns stärkt. Wer von diesem Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Brot und Fisch. Auf einmal eine Speise. Wir haben ja den Fisch als ein Erkennungszeichen der ersten Christen. Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Ichthys, diese Buchstaben des griechischen Alphabets, die wir ja an den Autoscheiben dann ankleben, das Erkennungszeichen der ersten Christen. Aber hier noch einmal ganz besonders auch in der großen Verfolgungszeit in Ephesus anbrach, der Herr, der seine Gemeinde stärkt unter Brot und Wein im Mahl und durch sein Wort. Und wir sind die Beschenkten, das ist das Größte, was der Auferstandene uns gibt. Das ist ganz merkwürdig. Wir sind ja keine Sakramentalisten, aber sie erleben es immer wieder, wie diese Gaben, ob das das Wort ist oder auch das Mahl, das wir miteinander feiern, ganz wunderbar stärkt. Ob wir es im Hauskreis feiern, wo gemütlich in Sesseln sitzen oder im Krankenbett. Ganz wunderbar, wenn Jesus für uns spricht, für dich in den Tod gegeben. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo die großen Stärkungen kommen und wo wir es erleben dürfen. Wir haben ja verschiedene Geschichten im Evangelium festgehalten, im Lukas, die Geschichte der Emmausjünger noch am Abend des Ostertages, wie sie auch enttäuscht weggehen, was kommt jetzt. Aber die große Geschichte des Reiches Gottes geht weiter und wenn Sie in der Offenbarung lesen, die große Siegesgeschichte von Jesus. Wir können das immer nur sagen, der gekreuzigte Jesus ist der Sieger, auch ihres Lebens. Wir können heute schon den Triumph anfangen zu singen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Am Golf gibt es einen kleinen, im arabischen Golf in Oman gibt es einen kleinen Friedhof. Da hat der große Moslem-Missionar Samuel Zwemer zwei seiner Kinder beerdigt. Er hat auf den Grabstein geschrieben, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen. Und dann kommen die Narben der beiden Mädchen. Auch was der Herr in ihrem Leben wegnimmt, das darf er nehmen. Sie brauchen nicht fragen, wie die Heiden, warum. Sie können nur sagen, er ist würdig. Und ich will mein Leben ihm geben, dem auferstandenen Jesus. Und ich darf ihn erleben in den Wirren dieser Welt. Und die Offenbarung schreibt viel von den dunklen Seiten der Weltgeschichte. Natürlich gehen wir durch die Trübsal durch. Aber der Herr ist da, der seine Siegeskraft uns zeigt als der auferstandene Herr. Und wir dürfen ihn kennen und wissen und das Wunderbare ihn rühmen. Auch in den Stunden, wenn wir Abschied nehmen von lieben Menschen, danken, Herr, du bist da und in deine Hände befehlen wir unsere Lieben. Und dann stehen wir in den Gräbern. In ihrer Kunde, das ist im Ostkongo. Und Kongo ist ja ein furchtbar zerrissenes Land. Es gibt keine Straße, wo man das Land durchqueren kann. Im Ostkongo, wo unsere Mitarbeiter sind, in ihrer Kunde, großes Erweckungsgebiet gewesen, da waren unsere Mitarbeiter haben immer gesagt, das schnellste Fortbewegungsmittel sind die Füße. So ist das Land zerrissen, es gibt gar keine Fahrwege mehr. Sie können nur erreicht werden von den Missionsflugzeugen, die von Uganda aus starten. Das ist immer das Risiko, ins fremde Land einzufliegen. Da war ein Dr. Harris, 78 Jahre, ein ganz großer Aussatzspezialist. Und dann fährt er auf der Flugpiste und da passiert es, dass irgendein Eisen hochspringt durch die Scheibe und er ist schwer verletzt und liegt auf dem OP-Tisch, wo er selber unzählige Jahre gewirkt hat. Und dann lernen die Afrikaner, dass das das Größte ist. Wie ein weiser Arzt stirbt, der sein Leben hingegeben hat in der Mission. Und wie er stirbt, dann singen sie in den Gräbern, dann holen sie Trompeten raus und dann wird die Osterfreude angestimmt. Und das müssen wir lernen, das machen die ganz anders. Er ist am Ziele, heißt vollendet, er ist beim Herrn in der Herrlichkeit. Das ist so groß, dass wir nicht stehen bleiben an den schweren Dingen unseres Lebens, auch in den schweren Lebensführungen, die wir haben. Der Herr weiß, was kommen muss und er gibt auch große Siege, das erleben wir, er streitet für seine Gemeinde. Ich habe Ihnen da am Anfang erzählt von dem Louis in Bali. Er war Ehrenbürger in dem muslimischen Indonesien geworden. Gibt's das? Ein Missionar. Und die große Erweckung kam. Und eine Bibelschule hat er noch gegründet. Bali ist ein ganz hinduistisches Land mit lauter, jedes Haus hat einen Heidentempel. Es ist wunderbar, dass Jesus der Sieger ist, so wie bei den Auka-Missionaren. Wo zuerst die Opfer standen des Lebens, sie müssen wissen, für Jesus bringen wir keine Opfer. Wir haben den Sieger und dieser Ruf, Jesus ist Sieger, der soll unser Leben begleiten. Und es gibt keine dunkle Nacht mehr, keine Finsternis, durch die wir gehen, weil Jesus da ist. Und das ist alles ganz hell, taghell erleuchtet. Wunderbar, dass uns Johannes diese Geschichte noch erzählt, die so wichtig ist für unseren Alltag. Es ist der Herr. Wir wollen noch beten. Ja, du kennst auch unser beklemmtes Herz, was uns als Last beschwert. Wir wollten so gerne viel wirken und wir sehen dauernd unsere Ohnmacht, unsere Ungeschicklichkeit. Und dann wollten wir verzagen, aber du hast uns berufen, als deine Zeugen zu wirken. Als deine Auferstehungszeugen, wir wollen das zu einer ungläubigen Welt immer wieder sagen, Jesus lebt, er ist der Sieger. Und keiner löst die Probleme von unseren Lebensschicksalen als du allein. Und du führst es zum guten Ende. Und wir freuen uns, dass du auch deine Gemeinde nicht untergehen lässt in der Gottlosigkeit unserer Zeit, sondern dass du eine Gemeinde zum Segen setzt. Darum bitten wir dich auch für dieses Werk hier, für ZDK, auch dieses Gästehaus, aber auch unsere Gemeinschaften und Gemeinden, unsere Familien, unsere Zeugnisse, gebrauche uns. Segne unsere Kinder und Enkel, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Orte. Wollen dich auch für die Verantwortlichen der Obrigkeit bitten, dass du ihnen Weisheit gibst, Demut und dass sie Erkenntnis deines Heils haben. Herr, wir wollen neuen Mut haben, Erfahrungen mit dir, dem Auferstandenen, zu machen, auch in den Dunkelheiten dieser Welt. Wir freuen uns, dass du es bist, der Siege gibt und der Erfolg schenkt, wenn wir die Netze auswerfen. Wir wollen nicht untätig sein, sondern viel wagen mit dir. Herr, gib neuen Eifer auch für Evangelisation in unserem Land. Dass in unserem Land wieder Menschen sich bekehren zu dir, gib du neues Leben. in deiner Gemeinde und erwecke auch uns dazu. Und so dürfen wir diesen Tag beschließen. In der großen Freude, dass du der Herr bist, dass du lebst, dass du allein deine Gemeinde führst. Du bist der Herr und der Sieger. Keine dunkle Macht kann dein Werk zerstören. Keine Finsternis. Amen.